Moin Moin Logistik, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sind letzte Woche in die Themenreihe Digitalisierung eingestiegen und haben schon ein bisschen was über den Beginn der Digitalisierung in den Unternehmen erzählt. Und heute treffen Alex und ich uns auf ein Franzbrötchen mit Nadine Berra vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Hamburg. Moin Nadine, moin Alex.
Moin zusammen.
Moin Merlin, moin Nadine.
Nadine ist Mitarbeiterin im Kompetenzzentrum, gebürtige Düsseldorferin, hat ein paar Umwege über die Touristik genommen und hilft jetzt mittelständischen Unternehmen in die Digitalisierung zu starten, sich in der Digitalisierung zu orientieren und erfolgreich sich zu digitalisieren. Danke, dass du dir Zeit für ein Gespräch mit uns nimmst.
Gerne.
Ich habe es gesagt, gebürtige Düsseldorferin. Dann bist du ja vielleicht in der tollen Lage, dich an dein erstes Franzbrötchen noch zu erinnern.
Das bin ich. Und zwar war das am Samstag, den 26. September 2009. Da bin ich nämlich mit Sack und Pack einem Sprinter voller Umzugskisten über die Elbbrücken gekommen. Und daher weiß ich das genau, was eigentlich eine Schande ist, weil ich wäre ich nicht in Düsseldorf geboren, eine wirklich Ur-Hamburgerin, weil ich über 10 Generationen Hamburger in der Familie habe. Somit gab es mein erstes Franzbrötchen leider erst sehr, sehr spät.
Wo findest du heutzutage die besten Franzbrötchen in Hamburg?
Legendär in der kleinen Konditorei in Eimsbüttel. Egal ob Osterstraße oder Lutherrothstraße, sind einfach die besten. Ich habe mich wirklich natürlich dann aus Neugierde einmal durch alle Bäckereien gefuttert und die kann ich wirklich empfehlen.
Wie müssen die Franzbrötchen sein?
Saftig, satt und mega klebrig. Also es muss eine kleine Sauerei danach sein.
Ja, wunderbar. Wir haben bisher immer nur die gleiche Antwort bekommen. Alle haben gesagt, nee, das muss triefen, das muss matschig sein.
Nein, alle Hamburger Bäcker keine trockene Franzbrötchen backen. Ja. Keiner mag die.
Besonders umso saftiger sie sind, wenn du sie kaust, umso besser kannst du sie einfach einfrieren und danach nochmal warm machen.
Da hat Merlin auch schon mal drüber erzählt, dass das total gut sein soll.
Ja, nee, ich friere sie ja nicht ein, ich mache ja nur...
aber das Warmmachen.
Genau, das Warmmachen, das ist dann halt ganz großartig. Ja, wenn ihr vielleicht zu den drei Leuten gehört, die es auf der Welt gibt, die trockene Franzbrötchen mögen, dann könnt ihr uns ja einfach mal schreiben unter podcast@sitra-spedition.de. Vielleicht gibt es euch ja wirklich, wir glauben noch nicht so richtig daran.
Ja, kommen wir einmal zu dir zurück, Nadine, als Person. Merlin hatte schon ein bisschen über deinen Werdegang gesprochen, in Düsseldorf geboren, dann Touristik. Wie genau lief das alles ab?
Ich bin mit 16 nach Österreich gegangen und habe ganz klassisch Hotellerie gelernt, Tourismus studiert, aber schon so ein bisschen in meinem Studium festgestellt, also Touristik, fremde Länder, fremde Kulturen, das ist irre spannend und fasziniert mich. Ich war mir aber damals schon unsicher, ob ich langfristig in dem Beruf arbeiten möchte, weil ich mir einfach immer die Frage gestellt habe, wenn ich an den schönsten Urlaubsorten der Welt vielleicht arbeite, wo fahre ich denn dann im Urlaub hin? So mal die Gegenfrage gestellt.
Nach Paderborn.
Ja, genau. Das fahre ich dann in eine Stadt, City-Urlaub nur. War dann 2008 fertig. Das war ja dann leider auch so kurz knapp mit voll rein in die Wirtschaftskrise und dachte, da keiner damals wusste, wie lange das anhält, was mache ich jetzt? Und bin dann nach Hamburg gekommen, um hier nochmal sozusagen Kommunikation zu studieren, um die Zeit erstmal mit Bildung zu überbrücken. Und habe aber parallel immer schon gearbeitet, um sozusagen die ganze Theorie auch in der Praxis aufzusaugen.
Was hast du dann gemacht, wo du das anwenden konntest?
Ich bin damals parallel zu meinem Studium an den Zeitverlag gekommen. Zeitreisen selber bietet ja auch verschiedene Reisemöglichkeiten, Gruppenreisen etc. Und dort war ich in der Kundenbetreuung betätigt. Und bin dann in ein ganz, ganz kleines Start-up gewechselt, als erste Festangestellte im Service und habe das mit denen sozusagen an den Start gebracht und heute mit Marktführer für Kreuzfahrten.
Ich muss da kurz ein. Ja. Die Zeitschrift heißt Zeitreisen?
Von dem Zeitverlag, ja, die Zeit. Zeitreisen. Hat einen eigenen Reisekatalog Zeitreisen.
Ich finde es gut. Wir haben vorhin noch über Zurück in die Zukunft gesprochen.
Ja, Zeitreisen.
Ist ja was für so Leute wie dich, die auf so Wortspiele
abfahren. Ja, absolut. Warte, ich feiere das noch kurz fertig. Gut, machen wir weiter. Heute arbeitest du im Messe- und Veranstaltungsorganisationsbereich vor allem. Was hat dich dann da letztendlich hingezogen?
Also in meiner Zeit beim Startup und in der Touristik und dann auch wirklich mit vielen verschiedenen Reiseanbietern zu arbeiten und mit viel, also selber halt auch viel zu reisen, war irre spannend, möchte ich auch gar nicht missen. Aber es war dann, dass ich wirklich gemerkt habe, das, was ich im Studium schon gemerkt habe, es ist nicht das, wo ich langfristig glücklich werde. Und da ich sozusagen aus einem Eventlerhaushalt komme, meine Mutter ist selbst Eventproduzentin im Rheinland jahrelang gewesen, und mein Vater kommt auch so ein bisschen aus der Ecke, lag das natürlich immer schon so ein bisschen nah. Hingegen ich für mich irgendwann festgestellt habe, auch über diesen Kommunikationsweg, dass ich gerne Menschen Momente schaffe. Also ich zauber gerne ein Lächeln ins Gesicht. Das war früher in der Hotellerie schon so, wenn das Essen lecker war oder einfach ein guter Service da war. Ich helfe gerne weiter, wenn Leute nicht weiter wissen, so wie jetzt gerade in der aktuellen Aufgabe in der Digitalisierung. Ich schaffe einfach gerne Momente und ich vernetze wahnsinnig gerne Menschen, weil man nur durch einen guten, aktiven Austausch auch sich für sich selber viel lernt, beruflich viel lernt, einfach weiterkommt, den Horizont erweitert. Und da bin ich gerne ein Teil und führe dazu.
Was zaubert dir so ein Lächeln aufs Gesicht?
Oh, ist ganz unterschiedlich. Das kann mal die wirklich gute Currywurst-Pommes sein im richtigen Moment. Das kann ein toller Film sein, das kann aber auch einfach ein schöner Moment sein. Also ich bin da sehr offen und breit aufgestellt.
Sehr gut. Du sagtest, Touristik hast du jetzt ja quasi ja beruflich, außer dass du jetzt selber halt noch unterwegs bist, auf Messen, so ein bisschen hinter dir gelassen, aber im Privaten reist du da immer noch gerne? Oder ist das völlig durchsetzt von den?
Doch, ich bin ein wahnsinnig wissbegieriger Mensch und auch wieder da in der Komponente zur Kommunikation, dass mich natürlich fremde Kulturen, andere Lebensstile, andere Rhythmen so irre interessieren. Und da, es muss man heute bei Zeiten von CO2 ein bisschen vorsichtig sein, aber ich reise noch immer gerne, ja.
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
Kommunizieren. Ich habe einen sehr großen und wirklich tollen Freundeskreis, was mir auch wahnsinnig gerade als Komponente zum Job viel gibt. Somit, ich bin viel mit Freunden unterwegs, ich bewege mich viel, ich erreiche leider zu selten mein Fitnessstudio und Reisen ist halt auch immer eine Frage des Budgets. Also somit ist es dann doch häufig nach einem stressigen Tag ein nettes Essen oder so mit Freunden, ja.
Ja, nach einem anstrengenden Tag im Kompetenzzentrum entspannst du dich natürlich auch. Das ist richtig. Was genau machen die Kompetenzzentren eigentlich?
Also wir sind mittlerweile 26 Kompetenzzentren bundesweit. Wir alle haben das Ziel, kleinen und mittelständischen Unternehmen bei dieser riesengroßen Blase Digitalisierung behilflich zu sein und zu unterstützen in verschiedenen Formaten und Angeboten. Das können Veranstaltungen sein, wo wirklich informiert wird. Das können Umsetzungsprojekte sein, wo man in ein Unternehmen selber reingeht und vor Ort hilft. Das können Workshops sein, um erstmal Roadmaps oder überhaupt eine Orientierung zu geben oder konkret bei Themen zu helfen. Jedes Kompetenzzentrum hat einen eigenen Schwerpunkt. Das kann Touristik sein, Logistik sein, Kommunikation sein. Da sind wir wirklich von Nord bis Süd komplett breit aufgestellt. Wir sind untereinander unendlich gut vernetzt, das den Vorteil einfach bietet, dass wenn auch in München oder in NRW ein KMU eine Frage hat, oder ein klein mittelständisches Unternehmen sozusagen, eine Frage hat, die aber das Zentrum vor Ort nicht betreuen kann, weil es vielleicht nicht deren Themenschwerpunkt ist, wissen wir aber untereinander, das können vielleicht die Hamburger Kollegen oder die in Kiel und helfen dann dem Unternehmen sozusagen, indem wir die Kontakte weitergeben und so dann halt Hilfestellung leisten, damit wirklich eigentlich kein Unternehmer im kleinen und mittelständischen Segment sozusagen lost and found bleibt.
Das bedeutet, ihr betreut oder wie ist euer Wording dafür? Ihr betreut ja
das ist ganz, das ist echt schwer, weil man darf nicht, also wir dürfen, wir sind ja ein Förderprojekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, was den Vorteil hat, dass alles, was wir tun und lassen, kostenfrei für die Unternehmen sind und dadurch wirklich eine neutrale Anlaufstelle bieten. Wenn man das jetzt ja alleine auf den Hamburger Markt anguckt, da sind in den letzten Wochen und Monaten, seitdem die Digitalisierung auf dem Markt ist, unendlich viele Angebote auf den Markt gekommen, wo selbst ich teilweise vollkommen überfordert bin, obwohl ich aus dem Segment komme. Und da wollen wir halt einfach wirklich eine Anlaufstelle bieten, wo die Unternehmer wissen, die wollen uns hier nichts verkaufen, die wollen sich nicht im Mittelpunkt stellen, sondern die sagen einfach kompetent, was zu den einzelnen Themen oder an was wir uns wenden können oder auf was wir achten müssen oder so. Und daher per se würde man sagen, wir haben eine beratende Tätigkeit, was wir aber nicht tun, sondern wir unterstützen.
Okay, also ihr unterstützt, dann haben wir uns jetzt aufs Wording festgelegt, ihr unterstützt also mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung und dabei seid ihr so breit aufgestellt, dass ihr Unternehmen unterstützt, die die ersten Schritte schon alleine gemacht haben, aber dann an bestimmten Punkten merken, oh, jetzt bräuchten wir mal Input oder jetzt könnten wir mal Hilfe gebrauchen, aber genauso auch Unternehmen, die quasi so gut wie noch gar nichts in der Digitalisierung realisiert haben, aber anfangen möchten. Das heißt, Unternehmer kommen zu euch, rufen einfach an. Wie tritt man am besten mit euch in Kontakt und was müsste man dafür vorbereiten?
Ich glaube, der wichtigste Schritt ist wirklich einfach zum Hörer zu greifen oder eine E-Mail reinzuschreiben und zu ehrlich zu formulieren, was ist jetzt das, wo es hakt. Und da auch keine Scheu zu haben, zu sagen, ich weiß, das ist ein Riesenthema, ich weiß aber gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist etwas, was uns wirklich immer mehr begegnet oder dass uns auffällt, dass Unternehmer einfach für sich noch gar nicht wissen, wo sie eigentlich anfangen sollen, in welchem Bereich denn und wie. Oder dann, wie du sagst, der eine Unternehmer hat vielleicht schon eine konkrete Idee gehabt, dann scheitert es aber in der Umsetzung. Und wir sind wirklich da, von Anfang bis Ende sozusagen Hilfestellung zu leisten und somit einfach entweder bei uns anrufen oder über kompetenzzentrum-hamburg.digital bei uns auf der Seite vorbeischauen und über den Kontaktbutton direkt zu uns Kontakt aufnehmen.
Wir posten nachher die Telefonnummer von Nadine auch nochmal in den Shownotes. Also könnt ihr Nadine auch direkt auf der Arbeit anrufen, wenn ihr da Fragen zur Digitalisierung habt.
Immer gerne.
Du hast ja schon gesagt, das ist ja aus Bundesmitteln finanziert, das ganze Projekt mit den Kompetenzzentren. Sind einzelne Veranstaltungen kostenpflichtig oder irgendwelche Beratungsleistungen, die dann stattfinden?
Nein. Also es ist wirklich alles, was wir tun, ist für den Endnutzer, in dem Fall ist kleine und mittelständische Unternehmen wirklich kostenfrei. Wenn wir jetzt von einem Umsetzungsprojekt sprechen, wo wir wirklich auch über einen längeren Zeitraum in ein Unternehmen gehen und wirklich bis zu einer Implementierung mithelfen und unterstützen, ist es natürlich so, dass Materialkosten, Implementierungskosten oder so, das muss natürlich der Unternehmer selber tragen. Aber alles bis dahin, egal ob es eine Infoveranstaltung ist oder wir unter anderem zum Beispiel auch beim Fraunhofer IAPT im Laserzentrum Nord damals noch Demonstrationsveranstaltungen, wo man wirklich sich auch mit 3D-Druck mal anders befassen konnte, sich diese Maschinen mal angucken konnte. Das ist alles kostenlos.
Das ist gut. Das freut den Mittelstand immer, wenn man so eine Antwort bekommt.
Genau.
Auf der anderen Seite gibt es ja, wie wir auch schon in verschiedenen Gesprächen noch hören werden, weil wir dazu nochmal dezidiert Sendungen machen, ja die Möglichkeit, Förderung zu beantragen. Das läuft natürlich nicht über euch, aber bietet ihr dort auch Beratung bzw. Unterstützung an?
Jein, also natürlich weiß jeder bei uns im Team, was es so grob an Fördermöglichkeiten gibt, aber da ist es wirklich so, dass wir dann immer ans Bundesministerium oder halt an den entsprechenden Dachverband oder so dann wirklich weiterempfehlen oder weiterführen und sagen, da kriegt ihr dann auch wirklich einfach jede Frage beantwortet, weil das können wir auch kapazitär teilweise nicht abdecken, weil es dann doch schon viele verschiedene Förderangebote gibt, die auch immer wieder neu auf den Markt kommen sozusagen und wir haben Grundwissen, ja, und können bei den ersten Fragen sicherlich eine kompetente Antwort geben, aber nicht bei allen.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch das, was die Unternehmer brauchen, weil sich irgendwie auf den Internetseiten der Bundesministerien auszukennen oder zurechtzufinden, ist ja schon eine Aufgabe, genau, eine Schnitzeljagd. Und da ist es natürlich toll, wenn man einen Partner hat, der einem schon mal die grobe Richtung weisen kann, der einem vielleicht auch die ein oder andere Tür mal zeigt, wo man einfach selbst dann durchgehen muss. Das ist, glaube ich, eine große Hilfe. Von daher seid ihr ja wirklich sowas wie so der First Approach, also der erste Anlaufpunkt. Der erste Anlaufpunkt für digitalisierungsmotivierte Unternehmen, die das vielleicht bisher noch verschlafen haben in den letzten Jahren.
Ich glaube, verschlafen würde ich mich heute nicht mehr, glaube ich, trauen zu sagen. Ich glaube, es hat einfach jeder mittlerweile dieses Wort Digitalisierung irgendwie wahrgenommen. Aber wie in vielen Sachen ist es so, man braucht die Zeit und man braucht auch einen Funken Mut und man muss sich selbst oder sein Unternehmen reflektieren. Und das ist, damit muss man auch mit sich selber so ein bisschen ins Gericht gehen. Und das ist einfach ein Prozess, der auch nicht leicht ist.
Welche Erfahrungen habt ihr da bisher mit KMU so gemacht, wenn du mit denen zusammenarbeitest? Wir waren jetzt gerade bei so Stichworten wie Mut. Wo sind da im Moment die Probleme, die häufig auftreten?
Ich würde immer sagen, Unwissenheit in manchen Dingen, weil wir halt immer wieder merken, auch in Gesprächen oder Vernetzungstreffen oder bei Veranstaltungen, dass halt ganz häufig wirklich so die Antwort ist, ich weiß noch gar nicht, in welchem Bereich fange ich mir jetzt am besten an oder dieses Digitalisierung, ich habe so viel gehört, wo soll ich jetzt starten? Sei es, dass man eine Roadmap dann zusammen entwickelt und sagt, okay, überlege ich mal vielleicht die und die Schritte zu gehen. Es ist in manchen Dingen auch eine finanzielle Frage sicherlich, aber vor allen Dingen auch ist der Bereich Personal, also die Mitarbeiter mitzunehmen, zu sagen, okay, wir wollen jetzt hier was verändern, auch ein riesengroßer Aspekt.
Wie machst du das für dich persönlich? Du hast wahrscheinlich auch so eine Affinität zu digitalen Themen, also dass du neugierig auf neue Dinge bist aus dem Tourismus, das ist ja schon eine lange Geschichte bei dir und ein großer Teil deines Lebens, wenn man so will. Wie gehst du selber an digitale Themen ran?
Affinität, muss ich ehrlich gestehen, beantworte ich mal mit einem Jein. Also natürlich kommen auch Siri, Alex und Alexa und Co. nicht an mir vorbei oder ich an ihn. Aber dadurch, dass ich natürlich auch viel damit zu tun habe im Job, kann ich das so ein bisschen teilen, dass ich sage, beruflich bin ich wahnsinnig interessiert und auch, was es an Möglichkeiten geht. Privat bin ich immer so ein bisschen die Skeptikerin, die auch vieles einfach mal in Frage stellt. Und das in Kombination, finde ich, gibt immer eine schöne Gradlinigkeit. So mit einer Affinität nein, aber sicherlich sehr, sehr interessiert, was eine Technik oder ein Prozess oder eine Entwicklung sowohl mit den Menschen macht und mit deren Veränderungen, genauso wie auch eine Technik Dinge, Prozesse vereinfachen kann und dadurch dann halt faszinierend.
Mhm. Ja, ich beobachte das bei vielen, dass das oft umgekehrt ist, dass die beruflich skeptisch sind und sich im Privaten völlig davon überschwemmen lassen. Eher so rum die Balance, zu sagen, im Beruflichen immer und im Privaten kontrolliert.
Also dadurch,
kontrolliert.
Dass ich vielleicht auch so jahrelang immer in Projekten gearbeitet habe, was immer auf Zeit läuft, finde ich natürlich alles, was mir Zeit spart in meinem Doing, alles, wo ich sozusagen nicht 100-mal die gleiche E-Mail schreiben muss, sondern das über Tools oder so viele Fragen, ich sage zum Beispiel einfach Trello als Beispiel, wie häufig wir früher Meetings hatten, um uns gegenseitig abzudaten, zu gucken, was hat wer auf dem Tisch, wie sind eigentlich Deadlines. Das kann man mit so einem einfachen Tool heute, da kann jeder drauf zugreifen, jeder weiß, was hat irgendwer auf dem Tisch, jeder kennt die Deadlines von anderen und kann sagen, brauchst du da Hilfe oder nicht. Das ist zum Beispiel ein Aspekt im Job, den finde ich total faszinierend. Ich wiederum im Privatleben finde das immer skeptisch, wenn ich mit einem Klatschen schon mein Licht an- und ausschalten kann. Das ist dann wiederum etwas, das mich dann ein bisschen zwar fasziniert, aber wo ich auch einen gewissen Respekt vor habe.
Das ist, glaube ich, ganz gesund auch, dem immer kritisch gegenüberzustehen. Wenn man jetzt mal KMUs im Allgemeinen so kritisch betrachtet, wo ist da so der große Nachholbedarf? Also ich habe jetzt rausgehört, Zeitersparnis kann natürlich so ein Anknüpfungspunkt sein. Was für Probleme haben wir sonst noch? Personal hatten wir ja schon angesprochen auch. Wo ist da der Nachholbedarf? Wo kann man anfangen? Das war ja auch Thema unserer letzten Sendung.
Also Nachholbedarf ist schwer allgemein zu beantworten, weil, wie Merlin auch schon gesagt hat, es gibt den einen Unternehmer, der noch ganz am Anfang ist und der andere, der vielleicht auch schon ein, zwei Sachen probiert hat, damit erfolgreich war oder gescheitert ist. Ich glaube, dieses Information sich zu holen und diesen Wissenstransfer, was ist möglich, was kann man machen, das ist nach wie vor noch ein ganz, ganz großes Thema, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, um einfach dann auch zu schauen, wiederum runtergebrochen auf das einzelne Unternehmen, was ist für das Unternehmen am besten. Und da bin ich ein Fan von Individualität und sage auch, jeder Unternehmer sollte immer noch individuell bleiben und für sich einfach schauen, was ist das, was er braucht und nicht gerade, weil jetzt irgendwie durch die Medien beispielsweise KI geht, gleich denken, ich muss jetzt hier irgendwie mir die nächsten KI-Systeme ins Haus holen, sondern erstmal selber dann zu gucken, sagen, okay, gut, das ist etwas Neues, was es gibt, macht es aber überhaupt Sinn, also Dinge auch kritisch zu hinterfragen, auch vielleicht sein Geschäftsmodell anders zu hinterfragen. Das ist ein genereller Nachholbedarf, würde ich mal sagen, bei vielen, vielen deutschen Unternehmen.
Wenn man jetzt Deutschland insgesamt betrachtet und die Digitalisierung bei uns, was braucht es dann noch vielleicht übergreifend?
Mut und wirklich, das können wir dann doch von sozusagen Startups lernen, einfach wirklich diesen Mut und diesen Spirit zu haben, ich probiere was aus, weil Digitalisierung funktioniert, indem man Dinge ausprobiert und guckt, passt das, wie kann ich es optimieren, wie kann ich es vielleicht verbessern. Und das ist etwas, was vielen Unternehmen, glaube ich, noch so ein bisschen fehlt. Es ist doch in Teilen mehr Skepsis manchmal. Die einen sind sehr neugierig, die anderen sind doch noch skeptisch und macht das Sinn und soll ich das jetzt tun und soll ich jetzt die Software anschaffen oder soll ich dafür jetzt einen eigenen sozusagen Digitalisierungsmanager sogar vielleicht einstellen. Das sind einfach ganz, ganz viele auch Unsicherheiten bei den Unternehmern. Und wenn man da es schaffen würde, zu sagen, okay, go for it, das kommt am Ende, kommt was Gutes bei raus. Klar gibt es immer mal wieder Holpersteine, aber am Ende kannst du damit wirklich weiterkommen.
Aus eigener Erfahrung kennen wir da ja auch diesen Zwiespalt, den man dann hat in der Lage des Unternehmens, dass man natürlich irgendwie das wirtschaftliche Risiko auch abwägen muss gegen den Versuch, was auszuprobieren. Ne? Wo jetzt zum Beispiel Startups ein bisschen einfacher aufgestellt sind, indem sie eben mit Venture Capital andere finanzielle Möglichkeiten haben und scheitern im Prinzip von vornherein. In die Kalkulation mit eingeht. Aber ich glaube, dass da auch der Ansatz, selber das Problem zu erkennen, was man hat oder wo man ansetzen kann und auch Unterstützung zum Beispiel durch Kompetenzzentren, dieses Risiko minimieren, dass man dann gleich weiß, okay, ich kann mir Informationen holen, ich kann mir Hilfe holen insofern, dass ich das gleich von vornherein richtig mache und dadurch mein eigenes Risiko zu minimieren.
Man muss sich einfach auch die Zeit nehmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Handwerk anguckt, die haben gerade wirklich volle Auftragsbücher, um gut zu tun. Und da ist natürlich auch häufig dann mal die Antwort, ich habe jetzt aber gar nicht die Zeit dafür. Und dann müssen wir als Kompetenzzentrum immer sagen, verstehen wir, wir versuchen unsere Angebote so zu machen, vielleicht mit einer digitalen Sprechstunde oder einem kurzen 1-zu-1-Gespräch, um darauf Rücksicht zu nehmen. Aber wir werden um die Digitalisierung in welcher Form auch immer für sich selber nicht drumherum kommen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die Unternehmen sich das einfach bewusst machen und anfangen loszulaufen.
Was rätst du uns als Sitra in Bezug auf die weitere Digitalisierung? Du kennst uns jetzt ja auch schon eine Zeit lang. Gibt es da jetzt noch
eine Message? Bleibt genau so, wie ihr seid. Bitte bleibt genau so, wie ihr seid. Ich bin ja auch wirklich dankbar, Merlin und ich, wir haben ja auch schon an der einen oder anderen Stelle zusammengearbeitet. Ihr seid wirklich eins dieser besten Best Practice, die man sich so vorstellen kann, gerade für uns als Kompetenzzentrum, weil ihr genau diesen Spirit einfach lebt und sagt, wir sind ein traditionelles Logistikunternehmen und wir wollen in eine neue Zeit und ihr diesen Mut habt, Dinge auszuprobieren und auch bei euch im Unternehmen, auch mit euren Mitarbeitern eine Offenheit pflegt, dass da keiner auf der Strecke bleibt und sich mitgenommen fühlt. Und da können wirklich viele, viele Unternehmen von euch lernen.
Oh, vielen Dank. Wir wollen auch noch ein bisschen was von dir lernen. Es ist ja immer schwierig in der vorgegebenen Zeit, die wir so für uns für den Podcast immer nehmen, die Person so vollumfänglich vorzustellen. Deswegen gibt es bei uns ja immer die Fragen in 60 Sekunden. Und die Herausforderung ist es natürlich, so viele Fragen wie möglich zu beantworten, weil wir natürlich auch eine Rangliste haben. Angeführt im Moment immer noch von Markus Höfemann.
Nee.
Mit 28 beantworteten Fragen in Folge 6. An der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs, lieber Markus. Wir freuen uns sehr, dass alles gut gegangen ist und ihr jetzt zu viert Buchholz unsicher macht. Aber jetzt geht's erstmal um deine Fragen in 60 Sekunden. Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Netflix oder Fernsehen?
Netflix.
Elbe oder Alster?
Beides.
Drin oder draußen?
Draußen.
Post-it oder App?
Post-it.
Autobahn oder Landstraße?
Landstraße.
Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen?
Fisch.
Kino oder Theater?
Theater.
Kneipe oder Disco?
Disco.
Campen oder Hotel?
Beides.
Elektro oder Klassik?
Schaltung.
Bier oder Wein?
Bier.
T3N oder Business Punk?
Business Punk.
Termine oder kreatives Chaos?
Kreatives Chaos.
Nord- oder Ostsee?
Beides.
Rinderfilet oder Quinoa?
Rinderfilet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Lieber digital oder analog?
Beides.
Hype oder Mainstream?
Weder noch.
Brot oder Brötchen?
Brötchen.
Was ist dein Lieblingsessen?
Boah, das ist gemein. Payer.
After Work oder After Hour?
After Work.
Aufregen oder entspannen?
Beides.
Kinder oder Tinder?
Weder noch.
Hello oder Allah?
Hello.
Ich komme auf 25 Fragen.
Damit ich muss Markus nochmal anrufen.
aber auf dem zweiten Platz. Auf dem zweiten Platz. Großartig, ja. 25.
Das ist aber auch gemein, wenn du offene Fragen dazwischen hast.
Ja, aber das ist ja bei jedem immer mal. Wir sehen jetzt so. Also,
sind immer gemischt.
Ja, also NDR 2 macht wenigstens einfache Fragen.
Deswegen sind wir auch nicht NDR 2.
Das stimmt, ja. Naja, aber das sind ja schon so irgendwie spannende Dinge, aber es bringt einen raus, das stimmt. Ja.
Es stimmt, wenn du so mal entscheiden musst, ja, rechts oder links, ist es was anderes als ganz offen. Doch.
Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, die offenen Fragen rauszunehmen, das stimmt wirklich, aber dann...
Also dann kriegst du zumindest mehr Fragen, mehr Antworten. schneller durch.
Ja, aber das sind auch meistens Seite, die spannenderen Antworten, ja, weil so Lieblingsessen oder was darf am Sonntag nicht fehlen.
Halt auf jeden Fall erstmal.
Das malt irgendwie ein klareres Bild. Ja, und man stimmt. Weiß, derjenige hat echt drüber nachgedacht über die Antwort. Sonst ist das ja manchmal auch einfach willkürlich egal, eigentlich auch irgendwas wiederholen.
Schau mal das Letzte. Eins, also ist jetzt natürlich außerhalb der Wertung, ne? Aber Alt oder Pilz?
Ja, das ist so eine Sache. Wenn du mich jetzt fragst, was mein Lieblingsbier ist, dann würde ich sagen Flens. Also ganz nordisch. Mhm. Aber natürlich als Düsseldorferin und geborene Düsseldorferin gibt es bei mir auch mal ein Alt.
Im Schuhmachers?
Nee, im Übrigen. Also wenn, dann richtig, richtig. Das war auch bei der Frage eben, was war das, Kneipe oder Disco? Müsste hätte ich auch beides sagen müssen, weil es gibt so die Arme, da musst du einfach echt in eine richtig abgeranzte Kneipe mal rein und Dart spielen oder Billard spielen und irgendwie so oder mal in Disco, aber...
Und Rheinwiesen-Kirmes oder Karneval, das wäre auch noch was. Das sind leider die letzten Fragen gewesen.
Also Rheinwiesens ist Kirmes?
Ja, ja, Rheinwiesen, also die Kirmes
also, auf also den Rheinwiesen oder Karneval. Oder Karneval. Also das kann ich wirklich sagen, dadurch, dass wir in Düsseldorf ja wirklich nur, man nennt das ja bei uns die kurze Kirmes, das ist eine Woche und die lange Kirmes sind zwei Wochen, ist im Vergleich zum Hamburger Dom viermal im Jahr vier Wochen natürlich nicht vergleichbar, somit ist es beides. Weil, als ich weiß noch, als ich in Düsseldorf gewohnt habe, war es immer total aufregend, wenn Kirmes war. Und Karneval war, ist halt eine fünfte Jahreszeit für uns Rheinländer. Damit wird beides. Man dann halt groß. Ja, beides.
Ja. Da sind wir schon am Ende unseres Interviews. Wir haben wahnsinnig viel über dich gelernt, Nadine. Wir haben viel erfahren über die Kompetenzzentrum. Oder über die Kompetenzzentren in Deutschland, was deren Aufgaben so sind, haben, glaube ich, einen tollen Anknüpfungspunkt, wo Unternehmen anfangen können oder sich informieren können, Unterstützung suchen können, wenn sie in die Digitalisierung starten. Vielen Dank, Nadine, dir für das tolle Interview.
Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem Sitra Insight wieder. Diesmal mit Dennis Bethke, der ist Disponent bei uns, begeisterter Fußballer und ein Kollege mit immer guter Laune.
Bleibt entspannt.
Kommt gut durch die Woche.
Tschüss.
Tschüss.